Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Das Kinderkriegen gilt als eine der natürlichsten Sachen der Welt. Und wie das so oft ist mit den Natürlichkeiten, verhängt auch diese Gewissheit einen ganzen Kosmos an Fragen, an Problemen und an Möglichkeiten. Dieses hochpolitische Feld erschließt die Intellektuelle und Publizistin Antje Schrupp in ihrem Essay Schwanger werden können. Ich freue mich nun sehr, Sie auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Antje Schrupp. Frau Schrupp, wenn man die Debatten rund um das Kinderkriegen verfolgt, dann kann man sagen, die Themenschwerpunkte in den Feuilletons sind zum einen Kinder haben, also dann vor allem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Abtreibung, der Streit um gesetzliche Regelungen und auch der Streit um Vaterschaftsrechte. Das heißt, das Schwanger werden können, das Schwangersein taucht eigentlich als eigenständiges Thema gar nicht auf. Wie erklären Sie sich das und warum ist das ein irritierender Befund?
Naja, der Grund ist, dass das Schwangerwerdenkönnen immer so in den Bereich der Natur definiert wurde und nicht als politisches Thema verstanden wurde. Man ging eben davon aus, schwanger werden Leute sowieso, schwanger werden Frauen sowieso. Und deshalb muss man sich darüber keine politischen Gedanken machen, weil die Natur hat es schon geregelt. Und das ist aber jetzt ja nicht mehr so. Wir haben eben Diskussionen über Geschlechterverhältnisse, wir haben Diskussionen über Gleichheit der Geschlechter, Gleichberechtigung. Und bei diesen Diskussionen ist das Schwangerwerdenkönnen so eine Art Elefant im Raum, den alle sehen, über den man aber nicht spricht, weil dieses Phänomen, dass eben nur die Hälfte der Menschen schwanger werden kann und die andere Hälfte der Menschen kann nicht schwanger werden können, ja Probleme mit sich bringt. Zum Beispiel die, dass man sich das Schwangerwerdenkönnen nicht gleichberechtigt aufteilen kann in der Partnerschaft, so wie das Badputzen oder das Einkaufen. Es ist klar, es können nicht alle schwanger werden, das können wir nicht gleichberechtigt regeln. Oder bei Diskussionen über Geschlechterverständnisse, was ist Gender, was ist Geschlecht, was ist Natur, was ist anerzogen, da sind wir ja von dieser strikten Zweiteilung Männer-Frauen ein bisschen weggekommen und haben verstanden, dass Geschlecht ein breiteres Spektrum ist, vielfältiger ist, aber wie das Schwangerwerdenkönnen da reinpasst, ist eben auch problematisch zu definieren, weil bei aller Vielfältigkeit ist das Schwangerwerdenkönnen eben doch eine binäre Eigenschaft. Man kann es oder man kann es nicht, man kann nicht ein bisschen schwanger werden oder mehr oder weniger schwanger werden, sondern es ist eine Ja-Nein-Unterscheidung. Und da gibt es eben viel Diskussionsbedarf, der sich aus gesellschaftlichen Veränderungen ergibt, die passiert sind.
Es ist ja nicht nur politisch seltsam, dass so wenig über das Schwangerwerdenkönnen gesprochen wird, sondern auch aus einer philosophischen Perspektive merkwürdig, denn das Schwangersein fordert ja unsere Auffassung von Selbstsein, von Identität, auch von Selbstbestimmung total heraus. Denn wenn man schwanger ist, dann ist man ja auf einmal nicht mehr eins mit sich, sondern sozusagen zwei mit sich. Wie genau fassen Sie denn diesen Zustand des Schwangerseins?
Ja, genau, also schwanger sein ist ein Zustand, in dem man zwei in eins ist. Zwei menschliche Wesen in einem Körper. Also der Embryo, der Fötus ist Teil des Körpers der Schwangeren, aber er ist nicht sie. Es ist also eine Identität, eine Individualität. Der schwangere Körper ist individuell unteilbar, denn bis zur 24. Woche kann keine Geburt stattfinden, ohne dass der Fötus stirbt. Das heißt, es ist ein Körper, aufeinander angewiesen, aber in zwei. Und dazu haben wir gar keine philosophischen Handwerkszeuge. Genau. Wir haben immer nur entweder das Individuum und die Gemeinschaft, die sich aber aus Individuen zusammensetzt, die auf Augenhöhe miteinander kommunizieren können. Und zwei in einem Körper ist philosophisch eben nicht durchdacht, weil man es eben immer für einen natürlichen Zustand gehalten hat, der sich aus der Biologie ergibt und über den nicht politisch nachgedacht werden muss.
Ich finde es auch bemerkenswert, auch erfreulich, dass Sie im Buch meistens von Menschen sprechen, die schwanger werden. Das heißt, nicht zwingend von Frauen. Und damit entkoppeln Sie ja den biologischen Körper, auch das Organ der Gebärmutter, von der sexuellen Identität der Person, die schwanger ist. Warum machen Sie das?
Also einmal mache ich es, weil es natürlich nicht ganz deckungsgleich ist. Es gibt auch Frauen, die nicht schwanger werden können. Das ist schon ein altes Thema in der Literatur. Es gibt aber inzwischen auch Männer, die schwanger werden können. Transmänner nämlich, die keine Operation machen. Das heißt, wir haben einen Geschlechterdiskurs, der uns herausfordert, diese alten natürlichen Konzepte zu überdenken. Außerdem hat sich das, was Frau sein bedeutet, ja sehr weit davon entfernt, was mit schwanger werden können zu tun hat. Wir haben inzwischen Frauengurken und Frauenchips und gegenderte Produkte in jeglicher Hinsicht. Das hat ja alles überhaupt nichts mehr damit zu tun, ob jemand schwanger werden kann oder nicht. Das heißt, auch unsere Vorstellungen von Geschlechterrollen haben sich einfach entfernt von dieser reproduktiven Differenz und sind auch oft, eben da sie so klischeehaft sind und so unfreiheitlich eigentlich, meiner Meinung nach nicht geeignet, um diese Probleme zu lösen, die wir heute politisch lösen müssen, rund um dieses schwanger werden können, das eben nur die Hälfte der Menschen kann und die andere Hälfte nicht.
Sie unterscheiden auch zwischen dem Zustand des Schwangerseins auf der einen Seite und der Übernahme der Mutter- oder Vaterschaft auf der anderen Seite. Auch das interessant. Warum halten Sie das für wichtig, diesen Art von Automatismus da zu unterbrechen? Diese Kontinuität, die ja meistens vorausgesetzt wird, wer schwanger ist, wird danach Mutter.
Also wer schwanger ist, wird danach Mutter, ist ein Satz aus dem alten römischen Recht. Mater semper certa est. Die Mutter ist immer sicher, also die geboren hat, ist immer die Mutter. Und das ist aber heute nicht mehr praktikabel, weil wir zum Beispiel die Ehe für alle haben. Was ist zum Beispiel, wie kommen schwule Paare an Kinder? Das kann ja nicht sein, dass sie das, sie können ja keine bekommen. Oder wir haben diese Entwicklung der Reproduktionstechnologie, wo es eben inzwischen möglich ist, dass ein Embryo, der aus der Eizelle einer anderen Frau gezeugt wurde, in den Uterus einer anderen Person eingesetzt wird. Das heißt, dieses Kind hätte dann zwei biologische Mütter. Das heißt, diese Entwicklungen im Bereich der Reproduktionstechnologie und im Bereich der Politik mit Ehe für alle und mit neuen Geschlechterkonzepten, das heißt, dass dieses alte Konzept gar nicht mehr geht. Wir müssen sozusagen neu überlegen, wie wir Kinder und Erwachsene zueinander zuordnen, wie wir Familien gründen, wenn wir nicht mehr sagen, eine Familie ist nur ein Paar von einer Person mit Uterus und einer Person ohne Uterus, wie es früher war.
Das politische Ziel, das Sie mit dem Essay verfolgen, ist ziemlich klar, nämlich eben die Selbstbestimmung von Schwangeren. Und da sind Sie auch relativ eindeutig. Die Verfügung über den schwangeren Körper mitsamt des heranwachsenden Embryos soll ausschließlich bei der schwangeren Person liegen. Es steht jetzt natürlich im harten Widerspruch zu den Leuten, die sich für Mitspracherechte von biologischen Vätern während der Schwangerschaft aussprechen. Was sagen Sie denen?
Ich sage denen, dass wir ja eine Gesellschaft sind, in der die körperliche Selbstbestimmung von Menschen sehr hoch angesiedelt ist. Zum Beispiel, wenn ich bei einem Unfall bin und da ist eine Person, die ist verletzt und ist kurz vorm Verbluten und könnte dadurch gerettet werden, dass ich Blut spende, ist diese Entscheidung von mir freiwillig. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, mich dazu zu zwingen, Blut zu spenden, auch wenn die andere Person dann stirbt. Und das finde ich gut, dass das freiwillig ist. Und wenn man das aber überträgt auf eine schwangere Person, dann gehen wir davon aus, dass die Gesellschaft oder die Väter ein Recht darauf hätten, über diesen Körper zu verfügen. Und ich finde, das ist mit unserem freiheitlichen Menschenbild nicht zu vereinbaren. Es gibt ja viele andere Möglichkeiten, um zu verhindern, dass unnötige Abtreibungen vorgenommen werden, wenn man das will, wenn das das Ziel sein sollte, weil wir ja wissen, dass fast alle Abtreibungen heute aus sozialen Gründen passieren. Das heißt, die Schwangeren haben Befürchtung, dass sie materiell nicht abgesichert sind, dass sie das nicht schaffen mit dem Kind, dass sie andere Nachteile oder Nöte haben, dadurch, dass sie das Kind gebären. Und diese sozialen Rahmenbedingungen könnte man ja so ändern, dass am Ende wirklich nur noch die Schwangeren abtreiben, die wirklich partout kein Kind wollen. Die allermeisten Leute, die heute abtreiben, tun das aus sozialen Gründen. Sie könnten sich eigentlich schon vorstellen, ein Kind zu haben, aber eben nicht in der Welt, in der sie jetzt leben. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, aktiv zu werden, ohne in dieses Recht auf körperliche Selbstbestimmung von schwangeren Menschen einzugreifen.
Was ist denn der Fluchtpunkt, Frau Schrupp? Also welche Möglichkeiten, praktische, theoretische Möglichkeiten könnten sich ergeben, wenn wir, wie Sie vorschlagen, das Schwangerwerden-Können eben mehr ins Zentrum des Menschseins rücken?
Ja, wir könnten uns überlegen, dass das eine normale menschliche Eigenschaft ist. Ich bin ja der Meinung, dass diese Geschlechterzuschreibung des Frauseins genau deshalb sozusagen erfunden wurde, um diese Personen, die schwanger werden können, zu einer anderen Klasse Menschen zu erklären, auf die dann die normalen Regeln der menschlichen Philosophie nicht mehr zutreffen, zum Beispiel das Recht auf körperliche Selbstbestimmung. Und wenn wir das so sehen, dass es gibt ja diesen feministischen Spruch, Feminismus ist die radikale Auffassung, dass auch Frauen Menschen sind. Und da würde ich sagen, die radikale Auffassung ist, dass Menschen schwanger werden können, dass das eine normale menschliche Befindlichkeit ist. Menschen können schwanger werden, nur eben nicht alle. Und dann würden wir dahin kommen, dass wir alle auch dafür zuständig sind, uns damit zu beschäftigen, was bedeutet das? Wie kann man zum Beispiel Menschen, die schwanger sind, entschädigen? Es ist zum Beispiel eine sehr riskante Sache, schwanger zu werden. Ne? Also,
entschädigen? Das, in welchem Sinne meinen Sie
das? Naja, Entschädigung zum Beispiel für die Mühe. Zum Beispiel, wer trägt die medizinischen Kosten? Wer trägt den Verdienstausfall, wenn die Person nicht arbeiten gehen kann? Wer kümmert sich zum Beispiel auch um die Langzeitfolgen von körperlichen Einschränkungen, die man hat? Es gibt da ein großes Tabu. Es ist gar nicht so leicht rauszufinden, welche langfristigen chronischen Krankheiten Frauen haben, die ursprünglich auf Schwangerschaften zurückzuführen sind, die ja sehr belastend sind für den Körper. Also damit könnte man sich zum Beispiel beschäftigen und vieles andere mehr. Also man müsste verstehen, dass wir als Gesellschaft dafür zuständig sind, diesen Modus der Schwangerschaft unseren Mitmenschen zu ermöglichen und dass das eben nicht nur die Privatsache derer ist, die betroffen sind oder vielleicht noch ihrer Familien.
Es ist also noch viel zu tun. Herzlichen Dank, Antje Schrupp, dass Sie da waren. Und das Buch Schwanger werden können, das finden Sie im Ulrike Helmer Verlag.